Wenn dann doch die Botschaft ist, naja, und du kannst das ja hier alles retten, die denken sich doch, ey, ich bin hier in einem Eldorado der Möglichkeiten, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Also da gibt es so viele Welten, die aufeinander prallen. Aufmerksamkeit ist Macht. Sichtbarkeit ist Macht. Wer Macht hat, kann gestalten. Und das geht heute nicht mehr über die klassischen Dinge, die früher mal Macht ausgemacht haben, Autorität, Rolle oder so, sondern ausschließlich über Story.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls seines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Jannis Johannmeier. Jannis ist Gründer der Agentur The Trailblazers, er ist ein Kommunikationsrebell und stellt in seinem brandneuen Buch Propaganda for the Good eine radikale These auf. Und zwar: Demokratien scheitern nicht etwa an schlechteren Ideen, sondern weil sie kommunikativ versagen. Und Jannis wollte ich einmal wissen, wie sich das eigentlich auf unsere Arbeitswelt übertragen lässt. Warum fällt es uns so schwer, einen positiven Aufbruch zu gestalten? Und was braucht es, damit Menschen wieder begeistert an eine gute Zukunft glauben? Wir sprechen unter anderem darüber, welche Rolle Emotionen in moderner Führungskommunikation spielen, warum auch neue Wege immer eine Form von Kontrollverlust bedeuten und wie jede Führungskraft, egal auf welcher Ebene, mutige Geschichten entwickeln kann, die wirklich etwas bewegen. Jannis erklärt, wie ich finde, auf radikale, aber auch zutiefst hilfreiche Weise, warum Fakten niemanden in Bewegung bringen und warum Zukunft nur dort entstehen kann, wenn wir auch Unsicherheit als einen Raum der Möglichkeiten verstehen. Bevor wir jetzt starten, wenn du hier keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus auch ein bisschen unterstützen möchtest, lass uns sehr, sehr gerne deine positive 5-Sterne-Bewertung da. Vielen Dank für deinen Support. Wenn du jetzt Lust hast, mutiger zu kommunizieren, für dein Team eine klare Vision zu fassen und auch einen Aufbruch wirklich spürbar zu machen, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Jannis Johannmeier. Hallo, lieber Jannis, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich richtig doll, dass du heute mit dabei bist.
Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf. Danke dir, mein Lieber.
Du, wir sprechen heute vor allen Dingen, finde ich, auch wieder so über vielleicht auch positiven Aufbruch und was es dafür braucht, vor allen Dingen auch aus kommunikativer Seite. Das ist zumindest dein Home-Turf, würde ich mal so ein bisschen sagen. Und ich habe immer mal so überlegt, wo sehen wir das denn eigentlich gerade so um uns herum? Weil ich finde, wir sind sehr, sehr gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen was Deutsches oder Deutschsprachiges, die negativen Beispiele zu sehen, sehr dystopisch und negativ auch zu berichten und auch zu sprechen über ganz viel, was passiert. Aber wo gibt es vielleicht eigentlich auch Positivbeispiele für zumindest so einen kleinen Aufbruchsmoment, so ein kleines Momentum, was entsteht, wo Veränderung möglich wird? Beobachtest du das aktuell gerade irgendwo?
Ich finde schon, dass man das immer mal wieder sieht, aber wie du schon sagst, sehr viel weniger. Ich finde dieses Momentum gerade um die neue Deutsche Bahnchefin Evelyn Paller, finde ich eigentlich ganz cool. So, sie ist gekommen gegen Widerstände, war irgendwie eine Story da drum, also so schafft sie es und wird sie und was wird sie verkünden. Dramaturgisch war es so, die Medien haben sie so gefühlt nach dem ersten Monat ein bisschen angezählt, da kommt ja gar nichts bei rum. Dann ging sie klar raus mit dem, was sie erreichen will und dann auch mit Konsequenzen, dass bestimmte Menschen einfach gehen müssen. Also auch unbequeme Aussagen gemacht, aber trotzdem hatte man so das Gefühl, yo, die gute Frau packt es jetzt wirklich an, packt es bei den Hörnern. Dann finde ich aber, passt es auch super in diese Zeit, dieses aktuelle Störfeuer mit Borban rund um Anke Engelke, 7 Millionen Euro, wie kann man nur, wenn man selber so eine scheiß Dienstleistung hat, natürlich wieder genau der Treppenwitz, ne? Empörungsrepublik, man regt sich über irgendwas auf, wo man überhaupt alles nicht weiß, ist es halt alles wieder sehr niedlich, zumal die 7 Millionen Euro für die Deutsche Bahn bei einem so schweren Unternehmen mit so vielen Milliarden natürlich, so leid es mir tut, Peanuts sind. Insofern dann entsteht eine Scheindiskussion, aber die gute Frau zieht einfach ihr Ding durch, hat das Ding ja auch eingestampft, das im Vorfeld schon. Also ich glaube, da sieht man etwas Aufbruch mit aber auch Strahlkraft nach vorne, aber wo man auch sieht, okay, sie will irgendwo hin und das bedeutet auch was und es passiert irgendwas.
Ich finde, so ein bisschen Empörungskultur trifft es schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich dachte auch so, ich habe das tatsächlich auch gelesen und musste dann so denken, ist schon witzig, wie viele von denen, die jetzt so negativ darüber sprechen, haben sich aber auch so ein Video angeguckt und irgendwie geschmunzelt, ne? Und sind dann in die Bahn eingestiegen und dachten sich so, ach, irgendwie hat das doch mein Bild so ein bisschen verändert, ne? Und wenn man das so wieder ins Verhältnis setzen würde, denke ich mir so, na okay, wie dramatisch ist das eigentlich wirklich? Aber war es vielleicht im Zweifel gar nicht so verkehrt. Aber darum soll es halt gar nicht so sehr gehen. Ich finde so dieses positiv aufbrechen in die Zukunft, ist was sich ja irgendwie Menschen wünschen und trotzdem schwierig scheint, ne, so zu erreichen. Wenn man so auf das Beispiel gucken, ohne halt zu analytisch da in so einen deutschen Bahnkontext reinzugehen, aber was braucht es denn, damit so ein Aufbruch gelingen kann, damit auch so ein erstes positives Momentum überhaupt erreichbar ist?
Es braucht erstmal eine vernünftige Inszenierung, eine gewisse Dramaturgie. Aber die macht nur Sinn, wenn man auch eine ernsthafte Ambition hat, eine ernsthafte Vision hat oder auch Ziele hat. Wenn man die nicht hat, kann man sich eigentlich alles sparen. Wenn das höchste Ziel ist, was man sich vorstellen kann, wir wollen das so retten, wie es ist, ja, dann kann man sich eigentlich alles andere auch schenken, ne? Also Aufbruch wünschen, das Ganze durchstreichen, Aufbruch machen, das ist im Zweifel viel wichtiger. Aber darum aber auch wirklich dann etwas zu stricken, wo die Leute touched sind, wo sie dranbleiben. Weil nur das Machen und nur das Aufzeigen und sachlich, was ist jetzt mein Plan, das am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, es juckt keine Sau. Wenn du nicht das Spiel der Aufmerksamkeit spielen kannst, ist völlig irrelevant, was du tust.
Ja, dieses Retten-Narrativ, da habe ich mich gerade so an einiges erinnert gefühlt, was ich so tagtäglich sehe. So gefühlt ist das vielleicht sogar das dominierende Narrativ gerade. Wirtschaftskrise, wie retten wir uns da raus? Rezession, wie schaffen wir 0,1% Steigerung, ne, in der Wirtschaft? Also fühlt sich immer alles so sehr nach, puh, wie kriegen wir gerade so noch die Kurve an? Aber sehr, sehr viel Ambition ist da nicht mit drin. Woran liegt das? Sind das so, ich sage jetzt mal wirklich so ein bisschen ich sag mal stachelig gedacht, sind das so unambitionierte Menschen? Fehlt da die Vorstellungskraft oder warum zieht es uns immer in so ein Retten-Narrativ in der aktuellen Zeit?
Die harte Antwort ist beides ja. Unambitionierte Menschen und keine Vorstellungskraft. Unambitioniert in Bezug auf Vision und Fantasie und Unmögliches möglich machen und Vorstellungskraft leider nur in einem Spektrum, was mal Spaltmaß Deutschland war. Also ich habe etwas, was klar ist, ein Trampelpfad, der definiert ist, so wir haben mal, die bauen Autos und machen sie immer besser, das geht, aber außerhalb dieser Welt besteht eigentlich viel zu wenig und leider gibt es ja ich finde es ja geil, es gibt diese langweiligen, jahrzehntelangen Trampelpfade, gibt es nicht mehr, es gibt nur neu. Und wenn ich neu so behandle, als wäre es ein Relikt der 1992, dann ist es meiner Meinung nach Amtsverfehlung, Verantwortungsverfehlung. Und es ist natürlich ein bisschen hart für diese Menschen, die momentan noch die Entscheidung innehaben, aber sie waren herausragend in einer Welt, die es nicht mehr gibt. So. Und selbst halt irgendwie 17-halbjährige YouTuber, halbpubertäre Kids, halt weiter in bestimmten Bereichen, als sie es mit ihren am Ende X- und Y-Jahren sind oder von ihrem Mindset her sind. Ich meine das jetzt nicht nur auf Kommunikation, sondern auf einfach, wie man die Welt sieht. Und für die ist die Welt, wie sie jetzt ist, was für uns ja scheinbar alles so chaotisch und so, oh Gott, es gibt kein System mehr. Die kennen keine andere Welt. Dadurch ist das ihr Zuhause und können viel, viel besser Zukunft gestalten. Insofern ist das, glaube ich, eine relativ harte Antwort und für die entscheidenden Dinge sind momentan meiner Meinung nach Menschen im Lead, nicht als Menschen verwerflich gemeint oder so, sondern völlig irrelevantes Skillset. Das hätte gut in die 90er gepasst, nur die sind, soweit ich weiß, seit ziemlich genau 36 Jahren vorbei.
Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich sowas ja im Zweifel weiterträgt, ne? Also wenn ich jetzt mal so schaue an meine Arbeit in Unternehmen, da sehe ich tatsächlich auch, ich würde mal sagen, vielleicht auch schon einige so junge tendenziell schon talentierte, vielleicht auch ein bisschen ambitionierte Menschen, aber die dieses Narrativ dann übernehmen, ne? Die das so sich abgucken, abhören, merken, die obere Führung spricht darüber, wir müssen hier jetzt so ein bisschen auf die Spur kommen und hier ein bisschen Effizienz und da ein bisschen Kosten sparen, dann wird die Zukunft schon irgendwie kommen und die übernehmen das dann halt einfach. Und ich frage mich dann immer so, ist das einfach so das Spiegelbild, was wir rüberlegen und realisieren wir eigentlich, was das mit der Belegschaft, mit unserem Team auch macht? Und ich würde da ganz gerne mit dir reingucken, ne? Also wenn wir so ein Narrativ nutzen, kommunikativ, und ich habe ein Team vor mir sitzen, ich habe eine Belegschaft sitzen und ich spreche eigentlich immer nur von retten, retten, retten. Was macht das eigentlich psychologisch mit den Menschen?
Psychologisch, neurobiologisch, also auf allen Ebenen führt es zu, okay, retten, könnte man noch argumentieren, ist einmal richtig spannend. Nur, wie du schon sagst, man hört es ja seit Jahren, also immer retten, 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 das ermüdet, langweilig, also wirklich schlichtweg langweilig. Ist demotiviert, weil viele Menschen ja auch jetzt überhaupt nicht mehr zufrieden sind. Die Arbeitswelt kennst du besser als ich. Ich weiß nicht, wie viel Prozent haben innerlich gekündigt. Wenn du denen sagst, in ihrem Gefühl, wenn du jetzt noch härter und länger arbeitest, bleibt es so, wie es ist. Ja, da würde ich eher sagen, okay, ich gehe auf Eintageswoche und melde mich krank. Weil wenn das Höchste ist, was ich erreichen kann, dann danke für nichts. Und wie lange, wenn das die Vorstellungskraft ist, dann, ja, das ist halt dramatisch, ne? Und die Konzernspitzen oder Corporates oder auch Mittelständler oder auch Startups, letztlich die Unternehmen sind selber schuld, wenn sie Karrierewege nur möglich machen, wenn die Menschen so ticken, wie sie es vor 30 Jahren gelernt haben. Ist halt idiotisch. Normalerweise müssten die, ich will das gar nicht auf alt und jung machen, das ist eher so das Mindset-Thema, aber normalerweise, trotzdem um in der Überspitzung zu bleiben, müsste sich doch der 59-jährige alte weiße Mann, der jetzt mit 60.000 Euro brutto da durchläuft, nicht den Leuten unter sich sagen, wie man auch dahin kommt, sondern der müsste sich vom 16-jährigen TikToker erklären lassen, wie man da Millionär wird mit 2 Stunden Aufwand die Woche. Mhm. Aber er will diesen Karriereweg, den er hingelegt hat, mit viel Schweiß, Blut und Tränen, diesen Leuten erklären. Natürlich lachen die sich tot. Also, und wenn dann noch die Botschaft ist, naja, und du kannst das ja hier alles retten, die denken sich doch, ey, ich bin hier in einem Eldorado der Möglichkeiten, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Also, da gibt es so viele Welten, die aufeinander prallen und es ist wie so oft, glaube ich, der Fisch stinkt vom Kopf, und das meine ich wirklich gar nicht als Vorwurf, aber als würden wir immer noch für Fußball trainieren und das wäre der heilige Gral der Sportarten. Hat Fußball keine Zukunft und es geht eigentlich darum, Eishockey zu lernen. So das, das ist das Problem. Und solange man dann sich einredet, wir wollen Fußball ins Get-No verlängern, dabei geht der Punk im Eishockey ab, ja, das ist halt so wie, naja, am Ende ist das, wie Unternehmen eigentlich immer ticken oder Marktwirtschaft tickt, das geht Richtung einer Technologie, eines Trends, wohin auch immer. Und dieses Festhalten an dem, wo man schon längst weiß, dass es nicht mehr funktioniert, ist halt eine fürchterliche Eigenschaft.
Und ich finde, es hat eigentlich dann auch nicht mehr so richtig viel mit Transformation zu tun, ne? Also es wird ja immer wieder darüber gesprochen, hey, wir müssen uns transformieren und es braucht irgendwie so einen neuen Weg und einen neuen Schritt. Aber genauso wie du es beschreibst, versteckt eigentlich am Ende genau hinter der Transformation. Ich habe so das Gefühl, ziemlich viel geht es dann um Restrukturierung. Wir überlegen mal so, wer arbeitet wo und wie zusammen und wo können wir noch ein bisschen Kosten reduzieren oder ein bisschen Effizienz steigern. Aber so wirklich das Neue, ne? Der neue Ansatz, sich eine Zukunft, die tatsächlich vielleicht anders funktioniert, zu öffnen, steckt da selten eigentlich da drin, ne? Und ich glaube, dass das dann tatsächlich, so wie du es beschreibst, auch viele Menschen gar nicht mehr so richtig abholt, weil die Ambition fehlt, der Zukunftsblick fehlt. Und so wie du es auch beschrieben hast, ich weiß eigentlich gar nicht, wofür mache ich das, ne? Also ist es jetzt für 5% mehr Effizienz, ne? Ist das, was wir hier gemeinsam erreichen wollen?
Das ist ja das Ding. Menschen ticken irrational und sie wollen einem Gefühl letztlich folgen. Da, das Buch, was ich ja geschrieben habe, da kann man sich das über 2 Millionen Seiten durchlesen, wenn man das gerne möchte. Nun, so ist es nun mal. Und wenn ich dann aber nur auf der Faktenebene, wir müssten uns transformieren, weil X, das holt halt einfach keine Sau ab. Das wissen wir eigentlich aber auch aus dem privaten Umfeld, ne? Also wenn ich dir jetzt sage, du musst jetzt unbedingt was für deine Gesundheit tun, X und Y und Z, wir wissen das ja alle schon. Wir rauchen trotzdem, wir saufen. Was weiß ich, was wir uns alles noch antun. Also da ist ja unstrittig, dass das nicht eine gute Idee ist. Also ich meine, steht ja auf den Rauchpackungen, steht es ja drauf. Also ich glaube, es gibt nichts, gegen was so gehatet wurde und was auf dem Produkt draufsteht, dass es dich umbringt. Und trotzdem tun das Menschen, sogar immer mehr Menschen. Also wenn ich das mal anerkenne, wie weit will ich dann mit Verboten, die überhaupt nicht lebensbedrohlich sind, kommen? Es ist halt, ich verstehe diese Welt halt nicht, muss es aber zum Glück auch nicht mehr. Diese Unternehmen werden nicht einfach ein Stück weit selber abschaffen, weil sie einfach wirklich einen wunderbaren Suizid auf Raten machen. Ne? Das ist halt angenehm, scheinbar, das so zu machen, aber ich, ne, deswegen... Auch in diesen Unternehmen schaut man dann immer, müssen wir alle mitnehmen und die sich querstellen, ja, sind doch egal. Es geht doch nur noch um die Leute, die gestalten wollen. Also ich kann eigentlich auf die 10 fokussieren, wenn ich 100 habe, die gestalten wollen und die anderen 90. Mir persönlich sind sie fast schon egal, weil es bringt eh nichts. So, wie gesagt, keine Ahnung, wenn wir wieder im Sportbild bleiben, man diskutiert immer über die Leute, die auf der Tribüne sitzen, aber nicht über die Leute, die auf dem Platz Performance bringen. So, ja. Kann man als Unternehmen so machen, nur ich weiß nicht, wohin das führen soll, weil die Leute, die Leistung bringen, fühlen sich ja doppelt veräppelt und werfen denen dann wieder das Ambitionslose vor. Also ich weiß nicht, neben der ganzen, wir würden gerne alle so nett miteinander sein und anständig, sortiert sich gerade die Welt, wo sie gerade ist, einfach ganz stark nach Performance und wirklich nach Erfolgen, weil die anderen Sachen verlieren einfach ihre Legitimation.
Ja, ich finde, wir warten immer darauf, dass wir klatschen können, ne? Für das, was so getan wird. Und achten darauf, dass alle ja so ein bisschen mitklatschen. Aber viel mehr passiert dann vielleicht in vielen Organisationen gar nicht. Ich finde den Punkt der Emotionalität total wichtig und ich glaube auch oft unterbelichtet in unserer Kommunikation, egal ob das Alltagskommunikation ist, Unternehmenskommunikation, Führungskommunikation. Ich glaube, wir haben auch nicht so richtig Bock. Ne? Emotion ist immer noch so ein bisschen so, boah, muss ich das jetzt irgendwie tun? Reichen nicht Zahlen, Daten, Fakten, um Menschen zu überzeugen oder dazu zu bringen, dass sie mal so ihren Job machen? Welche Rolle spielen Emotionen in Kommunikation? Und gerade wenn du jetzt auch wieder so diese Brücke drehst, schließt in Richtung Aufbruch, Veränderung, wirklich mal neu gestalten. Was ist der Wert von Emotionen?
Der ist absolut. Also du brauchst ohne eine emotionale Geschichte, brauchst du aus allen Gründen, die man dir liefern kann, neurobiologisch, psychologisch, letztlich auch, wie man es selber so wahrnimmt im Privaten, brauchst du gar nicht anfangen. Ist durch. Unsere Gehirne verändern sich, wir brauchen eine Clusterung und die geht nach Emotionen am Anfang und danach kommen dann irgendwann mal Fakten, Stichtag alleine, weil die Welt so zugebombt wird mit Informationen und Nuggets und irgendwas. Wenn du nicht vorher die emotionale Clusterung hast, hast du überhaupt gar keine Chance und das ist irrelevant. Man sagt sogar, dass quasi, wenn man jetzt das beurteilen sollte, Emotion hat die Kraft eines Elefanten und Ratio die Kraft einer Meise. Wenn ich so ein Top-Manager bin, könnte ich mir überlegen, was wohl kräftiger ist. Das kann ich ja sonst auch gerne irgendwo nachlegen, was vielleicht größer ist. Also insofern, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Wenn man sich diese Frage wirklich noch ernsthaft stellen muss, dann wird man auch gar nicht mehr in die Lage kommen, irgendwas zu bewegen. Also wirklich, das ist für mich durch. Das ist so gesetzt wie, weiß ich nicht, das Internet ist jetzt da. Man kann auch als Unternehmen versuchen, das Internet abzuschalten. Aber das, was Technologie mit unseren Hirnen gemacht wird, hat, führt dazu, dass wir Emotionen so sehr brauchen, wie wir sie noch nie gebraucht haben als Menschen in der Wirtschaft oder auch der Politik. Und an sich ist aber ja das auch das, was wir angeblich uns alle so sehr wünschen, auch in dieser New Work Bubble, ne? Sind wir auch zu Hause. Menschen, Emotionen, das wollen wir doch alles, ja. Jetzt geht es nur noch um das, um nichts anderes mehr. So, und das ist aber auch wieder nicht okay. Also, Zahlen, Daten, Fakten sind in einer Welt, wo man nicht weiß, was nächste Woche ist, doch völlig irrelevant. Einfach Irrsinn. In bestimmten Bereichen, aber wir tun das halt so, als würden Fakten unsere Fiktionen erklären oder auch dieser Irrglaube, dass unsere Welt aus Fakten oder so entstanden ist. Was ist denn eine Nation? Das ist eine Einigung auf eine Fiktion. Geld. Geld ist eine unfassbare Fiktion. Religion ist eine, wir haben uns auf irgendwas geeinigt, da ist jetzt ja kein Gesetz, ne? Also wenn ich, also überhaupt gar nicht. Alles das nicht. So, also das ist für mich wirklich teilweise unfassbar, dass man das alles so gesehen leugnen kann und gleichzeitig dann noch on top so tut, als würden Zahlen, Daten, Fakten Menschen wirklich bewegen. Da sollte sich jemand mal fragen, was er bisher in seinen Beziehungen im privaten Kontext schon mal durchgemacht hat und wie viel das von Ratio getragen wird und vielleicht sonst eigentlich von irrationalen Emotionen. Und da sind wir einfach wieder. Wir sind da wieder, die Wildheit kehrt zurück, Gott sei Dank, weil diese Entwicklung zu Emotionskrüppel-Robotern, da habe ich nie Lust drauf gehabt. Und ich bin sehr froh, in dieser Zeit zu leben, wo emotionslose Ratio-Roboter aussortiert werden. Weil das macht jede KI, jedes Perplexity-Programm, jedes LLM sagt dir besser, wie du Roboteranweisungen zu geben hast. Du brauchst gar keine Führungskräfte mehr für. Deswegen bin ich auch übrigens super, dass gefühlt jetzt alle zweite Führungsriegen rausgeschmissen werden, weil es ist absoluter Irrsinn. Die sind eh nur, also insofern, naja, ich springe jetzt gerade ein bisschen den Rahmen. Emotion schlägt alles, Wahrnehmung schlägt Wahrheit und das immer.
Was ist denn die Klaviatur an Emotionen, die wir so bespielen sollten? Ne? Wir kamen ja vorhin so ein bisschen, fand ich, aus einer Welt. Wir retten wie viel, wir zerreißen viel, wir empören uns gerne. Hat alles so ein bisschen so einen negativen Hang. Jetzt könnte man so ein bisschen die Frage stellen, geht es eigentlich viel, viel mehr um diese Positivität, um diesen positiven Blick? Und ist das etwas, was wir aufladen, ne? Diese Hoffnung, diese Zuversicht? Oder wirst du sagen, es braucht eigentlich die ganze Klaviatur, ne? Von irgendwie so Angst und Unsicherheit bis hin zu Zuversicht und Optimismus? Gerade wenn man jetzt mal wieder so auf so Veränderungsprozesse schaut, was ist die Klaviatur, die wir spielen sollten und warum ist es notwendig?
Für mich die einzige Währung ist aufregend und spannend. Gipfelnd in Entertainment. Das ist das Einzige. Und ja, wenn das einen catcht, sind alle Emotionen nötig und erlaubt und kommen von ganz alleine. Ja. Also es ist wie beim geilen Film, also beim richtig guten Film. Da lachst du, keine Ahnung, Forrest Gump, du lachst, du weinst, du fühlst dich, du kriegst Gänsehaut, du fühlst alles. Und so muss heutzutage ein, oder so kann, das ist ja das Schöne, ich muss, das ist mir total egal, es kann heutzutage in der Kommunikation so gestaltet werden. Eine Transformation kann so gestaltet werden. Das ist doch unglaublich toll, alle Emotionen der Menschen mitzunehmen. Ist doch super. Wenn sie schreien, ist doch gut. Also wir haben uns sowieso ja gelernt, irgendwie in so emotionale Knastgefängnisse zu stecken, weil in der Wirtschaft ist ja nichts erlaubt. Also auch hier in Ostwestfalen, ne? Also ich darf ja nicht sagen, mir geht's gut. Dann sagen die Leute, oh, dann bist du morgen tot. Also diese Normierung auf grauen, austauschbaren, gefühlslosen Krempel als professionelle Farbe, also das ist halt genau das, was ich gesagt habe. Das ist so vergangen. Und wer das weiterreiten will, der wird verlieren. Und wenn man nicht sieht, wie cool man heutzutage alles machen kann, dann ist man selber schuld. Man kann sich auch darüber raufreden, dass Donald Trump und seine Kollegen irgendwie den Gaza-Frieden inszenieren, weil das ist auch nichts anderes als eine Show. Nur so kommt es halt in große Sichtbarkeiten, wenn jetzt einfach nur der Frieden in Gaza verkündet worden wäre per Pressemitteilung, dann wäre es wahrscheinlich in ein paar Zeitungen abgedruckt werden, aber wahrscheinlich hätten wir es nicht mehr mitbekommen. So ist die Welt halt geworden. Ein Festival an Show, an Aufmerksamkeit. Und unsere Gehirne funktionieren auch mehr und mehr so. Deswegen ist das für mich sogar evolutionär. Und wer halt aus Geschmacksfragen oder aus Anständigkeit diesen evolutionären Weg nicht mitgehen will, der kann ja mal gucken, wozu Evolution führt, wenn man nicht Teil der Evolution ist. Dann ist man nicht mehr da.
Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht: ihre Mitarbeitenden. Ein Thema, an das dabei natürlich HR in der aktuellen Zeit auch nicht vorbeikommt, ist künstliche Intelligenz. Zwischen großem Hype, aber auch echten Chancen bleiben für viele HR-Verantwortliche vor allem große Fragen. Was kann KI wirklich für unsere Arbeit beitragen? Welche Best Practices gibt es bereits? Und wie gehen wir aber auch mit Ängsten, mit Unsicherheiten um, die bei unseren Mitarbeitern entstehen können? Wenn dich diese Fragen aktuell ebenfalls beschäftigen, dann sichere dir unbedingt den kostenfreien Leitfaden von Personio mit KI-Expertentipps für HR-Verantwortliche. Auf 12 fundierten Seiten zeigen dabei HR-Expertinnen, welche Tools und Anwendungsfälle sich gerade durchsetzen, welche Risiken beachtet werden müssen und wie HR-Teams die Veränderungen wirklich begleiten können, die durch KI in Unternehmen entstehen. Den Leitfaden kannst du jetzt kostenfrei herunterladen unter www.personio.de/leadingwell-ki. Folge dafür einfach den Link in unseren Shownotes. Eine klare Empfehlung auf jeden Fall für alle, die KI im HR nicht nur verstehen, sondern auch sinnvoll und menschlich gestalten wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge. Ich überlege gerade so, wie kriege ich das ganz gut übersetzt, weil ich finde so aufregend und spannend ist was, was wahrscheinlich viele Manager selten im in ihrem Arbeitskontext so nutzen würden, ne? Let's make it aufregend und spannend. Und gleichzeitig hat es bei mir total Nerv erwischt, weil ich habe auch die Tage jetzt wieder abends mal ein Buch gelesen, ging auch so ein bisschen um Change und da auch ein Koryphäe schon im Kontext Change hat dann auch so erklärt, wenn sich die Veränderung nicht neu anfühlt, dann kommt sie nicht an, ne? Und dieses Neu, diese Neuigkeit, das ist ja was zumindest ein möglicher Auslöser, ne, für aufregend und spannend sein kann. Wenn ein Change, neuer Change genauso kommuniziert wird wie der Change vor 2 Jahren, vor 4 Jahren, vor 6 Jahren, dann wird nichts passieren, ne? Dann wird sich nichts verändern, weil fühlt sich ja genauso an wie damals, ne? Und damals hat es auch nicht funktioniert, dann werden sich die Menschen nicht bewegen. Also ich finde so dieses, was ist neu und wie kriegen wir es tatsächlich, auch diese Neuigkeit irgendwie transportiert. Wenn du nochmal so über aufregend und spannend nachdenkst und wir bringen das mal in so einen Business-Alltag, in so eine richtig schöne, trockene Transformation hinein, ne? Automobil muss sich einmal drehen, ne? Ich weiß nicht, wie viele Mittelständler es gibt, die sich einmal drehen müssen. Was kann da aufregend und spannend gemacht werden? Was könnte man so tun? Was hast du vielleicht auch mal gesehen, beobachtet oder welche Ideen kommen dir da vielleicht zu?
Doch, natürlich 2 Millionen. Das kommt immer auf den Case natürlich an. Ja. Aber ich mache dir mal eine Vorstellung. Also angenommen, also erstmal, für viele, die jetzt ja diese Top-Manager sind und so, oder auch nicht Top-Manager, sondern einfach irgendwie Entscheidungen treffen können. Die können ja mal anfangen, die Worte, die sie benutzen, abzugleichen mit dem deutschen Duden. Weil sie lieben ja diese Fakten und Realitäten. Und das Wort neu ist da auch ganz gut erklärt. Und dann können sie ja mal gucken, ob das, was sie da erzählen, wirklich neu ist oder einfach das, was es immer war, nur ein bisschen anders. Dann sollten sie das vielleicht auch so nennen. Wir machen jetzt alles so weiter wie vorher, wir nennen es nur anders. Dann wäre das ehrlicher. Also insofern, der Duden hilft bei diesen ganzen Buzzwords enorm. Ansonsten angenommen, man überlegt sich eine neue Unternehmensstrategie. Was finden Leute alle? Und man überlegt sich sogar, wer der neue CEO wird. So ganz offen mal. Und dann, ich finde irgendwie das Bild total lustig, fiel mir gerade so ein, weil ich irgendwie da gerade so drüber nachgedacht habe, wo du das erzählt hast. Das ist eine ganz spontane Eingebung. Wenn der Papst tot ist, dann machen die Kardinäle ja auch immer ihre Show da im Petersdom. Das ist ja das ist übrigens keine Neuerfindung, ne? Sondern dann kommt ja irgendwann die Tagen da so lange, bis dann irgendwann der weiße Qualm da rauskommt, glaube ich. Ne? Ja, und ja. Dann kommt der große neue Meister da raus. Mach das doch so. Du brauchst ja keine Kirche. Aber sag so, wir machen jetzt das und das und das und das. Spannungsbogen, künstlich. Du hältst die. Mach das doch. Mach doch einfach mal so eine Show da drauf. Sag hier, tagen die so lange, der Vorstand oder diese ganzen super wichtigen Titel, die sich alle gegeben haben, sitzen da jetzt so lange, bis sie entschieden haben, wer dieses Unternehmen und wie führen soll, was die Vision ist. Können sich ja gerne Hilfe dazu holen, das ist ja kein Problem. Und dann kommen wir nach einem Tag oder vielleicht auch ehrlicherweise nach 33 Tagen da raus. Und dann könnt ihr kommen und wir präsentieren es euch. Was meinst du, wenn du sagst, es muss sich neu anfühlen, was meinst du, was sich das für ein Gefühl ist, wenn das die VW-Manager so machen würden? Was das für ein Bohai wäre, was das für eine Erwartungshaltung wäre. Ja, klar, aber so ist es halt. Wenn man was präsentiert, gibt es auch eine Downside. So, und dann rausgehen und dann sagen, boah, wir haben jetzt hier alles getan und bam, bam, bam. Überlegt ihr das Bild mal, was das initiieren würde, was das auslösen würde, was das für eine Aufregung wäre, für eine Spannung wäre. Am Ende ist genau das Gleiche. Irgendwelche Manager verschließen sich wie immer, die sagen sowieso irgendwie nichts und irgendwann sagen sie mal irgendwas. Es ist am Ende genau das gleiche Grün, nur halt als Inszenierung. Ja, so gut. Mach das. Inszenier es. Und das ist auch nichts Neues, der Moderne, das haben wir immer schon so gemacht. Die Menschen lieben Inszenierung, die lieben Schauspiel, die lieben einen irgendwie so einen Moment von Gala, von wow, dabei zu sein. So. Und ich will Geschichten erzählen, die so spannend sind, dass Leute von ganz alleine darüber reden. Auch wenn sie vom Unternehmen initiiert sind. Weil die so spannend sind, dass kein Geld draufgelegt werden muss, kein Zwang hinterlegt werden muss, sondern sie sind so spannend, dass Leute Lust haben, darüber zu reden, Teil dieser Geschichte zu werden. Oder zumindest die Aufmerksamkeit erstmal gewonnen wird, dass Leute zuhören. Und warum nicht mit sowas mal? Dann können wir, die VW macht die auf seine Art und Weise die neue Papstwahl.
Dann kommt, welche Firmenfarbe hat eigentlich VW? Ich habe gerade überlegt, was für ein Rauch da rauskommt.
Bestimmt grauer Rauch.
Was ist das eigentlich, der Schornstein vom Werk oder was passiert da gerade nach 33 Jahren? Also,
und das ist, ob das um Realität geht, das kannst du alles ausklammern. Es geht darum, die Aufmerksamkeit zu besitzen.
Ja.
Aufmerksamkeit ist Macht. Sichtbarkeit ist Macht. Wer Macht hat, kann gestalten. Und das geht heute nicht mehr über die klassischen Dinge, die früher mal Macht ausgemacht haben, Autorität, Rolle oder so, sondern ausschließlich über Story.
Mhm. Was ich ganz spannend finde, wenn ich so ein bisschen selbst mal in meine Beobachtung reingehe und tatsächlich mal so auf diesen Schritt, weil ich glaube, es ist so das Offensichtlichste, ne, so Richtung Politik gehe. Ich kann so dieses, was tun wir, um eine Geschichte zu erzählen, Aufmerksamkeit zu bekommen, tatsächlich so eine Erwartung auch zu wecken, kann ich total gut nachvollziehen. Und ein bisschen ist natürlich auch, oder was heißt ein bisschen, schon sehr, sehr stark so der Weg, der aus Amerika da verfolgt wird. Ne? Man hat so das Gefühl, jeden Tag gibt es irgendwie so 2, 3 Themen, die hochkommen und so explodieren. So ein bisschen so Lauffeuer, ne? Und nach 1, 2 Tagen irgendwie so ebbt das wieder ab und dann kommt wieder so das nächste Thema. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist das auch vielleicht so ein bisschen eine Strategie, immer wieder davon abzulenken, dass da am Ende gar nicht viel Substanz dahinter ist. Ne? Also wir brauchen immer wieder so ein, wenn wir einmal so ein Bohai gemacht haben, dann gibt es eine Erwartung, die dahinter kommt. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann braucht es eigentlich schon wieder so das nächste Bohai. Ne? Also ein bisschen so Ablenkungsmanöver. Wie wichtig ist denn das auch, und ich glaube, da tun sich wahrscheinlich viele Unternehmen dann auch schwer mit, dass auch so eine Erwartung relativ schnell irgendwie auch erlebbar wird. Ne? Also ich meine, ich kann ja eine Inszenierung machen. Ich kann ja zeigen so, tschakka, Aufbruch und wir wählen jetzt mal den CEO auf ganz, ganz neue Art und Weise und da entsteht irgendwie so ein Zug. Aber das muss ja irgendwie im Alltag danach auch spürbar werden, oder? Sonst ist es ja vielleicht irgendwie auch so eine witzlose Show. Also was sind die Brücke in die Realität, die danach eigentlich folgen muss, damit es tatsächlich auch positiv und nicht negativ wirkt? Oder ist das gar nicht so wichtig am Ende des Tages?
Natürlich hat es mehrere Farben, die Antwort. Ich glaube tatsächlich, dass die erste Erkenntnis ist, es gar nicht so wichtig. Erstmal geht es darum, wirklich präsent zu sein und von da aus dann zu entscheiden. Aber natürlich ist es so, du machst das Ganze nur, wenn du dahinter eine Vision hast. Und dann kannst du sie auf propagandistische Art und Weise ins Volk tragen. Weil VW sollte das nicht als Selbstzweck machen, meine Papstwahl, sondern weil es halt sehr erforderlich ist, eine neue Unternehmensstrategie samt neuem CEO vorzustellen. Was ist es bei denen ja wirklich manchmal? Also dann nimm das und dann bring es aber eben auch rüber, als wäre es ein epochales Ereignis. Weil sonst kriegst du die Leute nicht mehr dahinter. Und ja, es ist gleichzeitig auch total wichtig, neben Vision und sonst was, auch eine Erlebbarkeit und Spürbarkeit reinzubringen. Aber diese Erlebbarkeit und Spürbarkeit muss nicht rational sein, sondern kann auch irrational sein. Wenn die Leute das Gefühl haben, es geht voran, dann geht es ja auch voran. Selbsterfüllende Prophezeiung. Die Leute interessiert es nicht, ob dann dafür Schulden aufgenommen wurden oder irgendwas anderes dahinter liegt, was es rational bedeutet. Sie wollen endlich mal wieder was spüren, was Ernsthaftes spüren. Und das sollte aus der Gesamtvision abgeleitet sein. Dann wird das auch alles viel logischer. Gerade wenn du Politik ansprichst, die reden über alles einzeln. Rente, Migration, Mobilität, als wären das einzelne Baustellen. Das sind nur einzelne Baustellen, weil es keine Gesamtvision dafür gibt. Aber wenn du eine Gesamtvision hast, und ja, das machen die Amis viel einfacher, America first und fertig aus Mickey Mouse, wird auch alles viel erklärbarer. Aber die Ausrede zerstören und diese Trivialität, das sei alles viel leichter, die zählt nicht. Für mich überhaupt nicht. Dann ist es halt schwieriger. Na und? Also sollen wir jetzt bei Quantentechnologie aufhören zu arbeiten, weil es echt ein bisschen schwierig ist? Da sollten wir uns mal lieber auf Physikbuch 1912 beziehen, weil es wird jetzt echt schwierig, weil es was Neues. Mein Gott, also dieses Gejammer dabei, das ist unfassbar. Wirklich unfassbar. Und dann sozusagen, ja, wir können ja gar nicht anders. Was für vermeintliche Sachzwänge wir da erzählen. Es geht wirklich darum, eine griffige Vision zu entwickeln, die wirklich Power hat, die Punch hat, die kann dann auch Downsides und so haben. Aber die Leute müssen ins Machen, ins Mitmachen kommen. Und da ist Erlebbarkeit unglaublich wichtig. Aber Erlebbarkeit kann natürlich auch künstlich sein. Das ist ja immer so, das muss man dann auch wirklich merken. okay, sagen wir immer, nur dann andere Frage an die Politik, was oder dich jetzt direkt, was hat die Politik in den letzten, ich gebe dir 20 Jahre zurück, getan, was du redest ja, hast ja gefragt nach Erlebbarkeit, das machen ja nur die Bad Guys scheinbar und die Good Guys reden ja immer über Erlebbarkeit und echte Sachen, die ankommen. Was hat die Politik in den letzten 20 Jahren für dich getan, dass du das Gefühl hast oder de facto, es ist für dich was Besseres oder mehr bei rumgekommen? Erlebbarkeit.
Das ist wie auch das Gefühl, ne? Ich meine, von dem du sprichst, ist immer die Frage, ist es faktisch wirklich so, ne?
Aber darüber reden wir ja angeblich so gerne als zivilisierte Menschen über die Fakten. Was ist faktisch für dein Leben besser geworden? Was du den Menschen, die dir predigen, was man alles zu tun hat und wie man es zu tun hat, was ist besser geworden? Hast du das Gefühl, dass die Autobahnen geiler geworden sind? Dass die Deutsche Bahn pünktlicher kommt? Ist das Bildungssystem aus deiner Sicht besser geworden? Hast du mehr Brutto vom Netto? Stumpfeste Frage von ever. Hast du das Gefühl, du hast mit weniger Regulatorik in deinem Alltag zu tun? Hast du das Gefühl, es ist leichter, Wohnraum zu finden? Da gibt es faktisch kein Ja. Gibt's nicht. Mhm. Und die Politik, was sie denen vorwirft, den Populisten, liefert sie selber überhaupt nicht. Tut aber so, als würden die gute Politik das alles regeln. Ein Scheiß. Es gibt doch überhaupt kein de facto. Und dann könnte man ja sagen, es ist doch XY für jeden besser. Ist es nicht. Ist es nicht. Ist es faktisch mehr oder weniger nicht? Und eigentlich ist aber auch das Faktische egal, wenn man sagt, die Bildung ist 0,7% besser geworden. Und jetzt? Was macht das mit deinem Gefühl? So, und dieser Widerspruch, der dann immer gerne kommt, der die Frage auch mit sich bringt, den gibt es überhaupt nicht. Der tut man nur so, als ob er da sei, wäre, meiner Meinung nach, um sich in einer generalistischen Form per se schon mal zu sagen, ja, so geht es halt alles eh nicht. Es geht. Ihr tut auch alles dafür, dass es nicht geht, weil ihr einfach sagt, es geht nicht.
Ja. Ich finde, da sieht man aber auch so, es braucht schon den Connect auch, ne, zwischen wir rufen einen Anspruch aus, der meinetwegen auch sehr, sehr groß sein kann. Aber es muss irgendwie auch was passieren, ne? Also ich meine, am Ende war es gar nicht mal so super, finde ich jetzt so utopisch und Zukunftsbild, aber wenn ich jetzt mal so wieder, ne, deutscher Standard so ein bisschen gucke, was gab es da irgendwie? Herbst der Reform oder so, ne? Sollte ja so voll die Erwartungshaltung erwecken, ne? Und zumindest irgendwie so ein paar Leute haben auch gedacht, oh, der Herbst der Reform, da muss ja richtig was passieren. Also zumindest irgendwie, ich fand so politiknah ist da so ein bisschen so eine Erwartungshaltung entstanden. 2 Monate später wurde das ja schon wieder total zerrissen. Ne? Also so im Sinne von, was kam da rum, so ein paar Reformchen, wenn überhaupt. Und daran sieht man ja, Erwartungshaltung ist ja irgendwie schön und gut, aber irgendwie musst du natürlich liefern. Ne? Also wenn du dann nicht lieferst oder du erzeugst dann meinetwegen, keine Ahnung, wirklich so das nächste Strohfeuer, so ein bisschen ablenkungsmäßig. Und das finde ich tatsächlich gar nicht so leicht so zu überbrücken. Und da frage ich mich manchmal auch so, ich kenne mich da nicht aus, ne, aber wenn man jetzt mal so Amerika so in den Maschinenraum reingucken würde, fühlt es sich denn für die Leute da gerade wirklich besser an? So, ne? Also haben die so das Gefühl, America first, das kommt bei mir an? Also ein paar wenige denken vielleicht so, denen es wichtig ist, es wird gerade irgendwie was getan, um Migration zu kontrollieren. Das ist natürlich total in your face, ne, wenn dir das irgendwie so persönlich wichtig ist und dich vorher gestört hat. Aber wirkt ansonsten das sich viel auf die Menschen aus? Da habe ich schon ein großes Fragezeichen, ne, ob so dieses America first tatsächlich auch spürbar wird über diese Parolen hinaus.
Also da sind wir jetzt gerade wieder an mehreren unterschiedlichen Punkten. Es geht ja, da bin ich wieder dabei, es geht doch gar nicht mehr darum, weil deswegen, de facto, was haben die Good Guys, die nicht Trump sind, denn dagegen zu halten? Was liefern sie denn für bessere Lebensumstände? Dann habe ich lieber wilde Lebensumstände, da passiert wenigstens irgendwas. Und das ist ja das Schlimme, dass die quasi mit, wenn wir bleiben bei Analogie Fußball, die kommen mit 3 Spielern zum Spiel. Unsere Jungs kommen mit 0. 0 Spielern, überhaupt kein Angebot, überhaupt gar nichts. Und liefern auch nicht. Dann nehme ich doch lieber, dann ist kein Wunder, dass die 3 Jungs, obwohl sie auch 11 hätten aufbieten können, gegen die 0 Spieler gewinnen. Das meine ich ja damit. Sie liefern es ja nicht. Wie lange waren die denn an der Macht? Sag's mir. Also sie hätten ja liefern können. Oder war das zu wenig Zeit, die letzten 20 Jahre? War das zu wenig Zeit? Okay. Also, weißt du, was ich meine? Dieses sich zurückziehen, ja, aber die liefern dann ja gar nicht. Ja, was hast du denn geliefert? Was habt ihr denn geliefert, dass die Menschen in eurer tollen Logik dazu gebracht hat, euch nicht mehr zu wählen? Das waren ja ziemlich viele Pro-Argumente, dass ihr das schlechteste Unternehmen, das schlechteste Umfragewert überhaupt hattet. Das sind ja super viele Management-Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten von euch gewesen, die dazu geführt haben, dass ihr in einer Katastrophe seid. Das ist ja wirklich, ihr habt ja abgeliefert mit eurer Ratio-Schiene ohne Ende. Also, weißt du, was ich meine? Das ist dieser Widerspruch, der wird so getan, als würden die dann nichts liefern. Ja, aber was lieferst du? Ja. Dann nehme ich doch lieber das Gefühl von Aufbruch, von Bewegung, von irgendwie kommt jetzt was. Und meinetwegen, das ist ja das Schöne, wenn man was fühlt, ist sogar schlechter in Ordnung, weil man das Gefühl hat, man ist was dran. Du bist ja selber Leistungssportler oder hast dich ja quasi zu höchsten Höhen gebracht. War das jetzt immer nur schön? Glaube ich nicht. Dass das nur oh, das waren so leckere Kuchen, die ich heute gegessen habe. Jetzt kann ich echt nochmal viel besser meinen Triathlon machen. So, weißt du, das hat Entbehrung mit sich gebracht für ein Gefühl, ja, was du vielleicht oder vielleicht auch nicht erreichst. So, und das ist alles nur Fiktion. Aber da sind wir wirklich von abgekommen. Und das ist halt das Traurige, dass man halt probiert mit Argumenten und Zahlen, Daten, Fakten und sonst was man alles irgendwie gut gemacht hat. Die Menschen haben doch entschieden, ob sie das gut fanden oder nicht. Mhm. Fanden sie nicht. Also ja, mehr in die Fresse kann man ja nicht bekommen aktuell als die deutsche Politik über die letzten Jahrzehnte mit der Wahl der AfD sozusagen immer mehr als auch mit denen, dass sie einfach weniger Stimmen bekommen. Und genau, also und mehr in die Fresse können ja auch die Entscheider nicht bekommen als mit all den Zahlen, Daten und Statistiken, die da kommen. Trotzdem wird immer gesagt, wir haben doch geliefert, stellt euch nicht so an. Das spielt keine Rolle. Das ist so wie deine Ehe. Wenn du das Gefühl hast, es ist vorbei, was willst du denn darüber reden, dass das für tolle Sachen mal entstanden sind im Faktischen? Das ist doch irrelevant. Wenn du das Gefühl hast, eine andere verlockende Frau, von der du nichts weißt, irgendwo auf einer exotischen Insel, wo du einen schlechteren Lebensstandard hast, die bringt dich in Wallung. Ja. Und jetzt, was willst du da jetzt, was willst du mit Ratio entkräften, deine Gefühle, oder wie?
Da gehen wir jetzt nicht tiefer rein, sonst kriege ich ja noch Probleme.
Nein, aber du weißt, das ist jetzt ja nicht nur bei dir, aber so dieses, wir sehen doch so oft, wie wir Entscheidungen machen, wie wir verhalten, uns selbst verhalten. Dieses Abstraktionslevel, dass die Masse und im großen Ganzen für die Politik und Wirtschaft, dass da jetzt nur rational geprägte Enkelentscheidungen, Enkelfähigkeitsentscheidungen rauskommen, das ist doch Gaga.
Ja.
Also warum sollte das so sein? Am Wochenende habe ich mich im Fußballstadion geprügelt, am Montag gehe ich in eine Firma und treffe nur Ratioentscheidungen. Jo. Ja, also, und dann habe ich noch einen Manager, der mir noch irgendeinen Unsinn erzählt, an den ich sowieso nicht glaube. Also ich will damit sagen, da müssen wir uns wirklich ganz, ganz viel an die eigene Nase packen. Und wenn ich dann erkenne, dass das, was ich getan habe, zu etwas geführt habe, kann es ja nur eine Antwort geben, es muss anders sein. Es muss irgendwie anders sein und selbst wenn es das ist, was andere machen, nicht das im Gänze ist, okay, aber es ist zumindest mal wenigstens anders.
Lass uns das mal so ein bisschen für jedermann und jede Frau, die im Unternehmen irgendwo arbeitet, nicht CEO ist, nicht in der Politik ist und trotzdem merkt, ich habe da schon so einen Einflussbereich, ne? Also ich habe mein irgendwie so Team, ich kann gestalten, bin irgendwo unterwegs, vielleicht habe ich irgendwie auch ein eigenes kleines Unternehmen, vielleicht führe ich eine NGO, vielleicht habe ich aber irgendwie auch in einem Konzernteam, was ich gerade bewege und ich höre hier zu und merke, krass, resoniert voll mit mir, ne? Also es braucht diesen Aufbruch, es braucht diese Bewegung und ich probiere das für meinen Kontext mal so zu übersetzen. Zukunftsutopie hast du gesagt, Vision, ne? Neu und aufregend. Wie kann so eine Person da rangehen, wenn man es jetzt mal doch irgendwie sich vorstellt, die sitzt jetzt da an ihrem Schreibtisch und probiert für sich selbst zu überlegen, wie gehe ich denn da jetzt los? Ne? Setze ich mich hin und entwickle für mich eine Idee, mache ich das mit anderen Leuten zusammen? Wie komme ich auf dieses neue, aufregende, wenn ich vielleicht auch nicht ein super kreativer Mensch bin, ne? Sondern vielleicht irgendwie auch ein bisschen sozialisiert bin von dem Laden, wo ich da arbeite? Wie geht man da ran? Was kann man da tun?
Also mit Kreativität hat das für mich nur sehr bedingt was zu tun. Für mich ist es eine pragmatische Kreativität, um die es mir dabei immer geht. Für mich hat es eher was mit Klarheit zu tun. Mhm. Und Klarheit ist auch etwas, was man für sich selber sich eigentlich wünscht und für insgesamt auch. Und das ist es, glaube ich, eine Klarheit reinzubringen in seine Vision, was man wirklich vorhat, was man nur tut, weil man es halt tun muss oder was man wirklich glaubt. Und für mich sind die Indikatoren immer da drin, sobald du denkst, okay, das ist zu viel, das ist zu heftig, das traue ich mich nicht auszusprechen. Wow, okay, wenn ich das nach außen bringe, habe ich echt Schiss. Wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, lass es mal so generisch, dann hast du eine Chance, dass da was entsteht, was wirklich Leute toucht. Wenn du dann und das dann 10 Leuten vorstellst und du hast 3 Leute, die sagen, ich liebe es und 7 Leute sagen, ich finde es absolut super schlimm, dann weißt du, dass du im Bereich des Richtigen bist. Wenn du Leute findest oder auch in dir selber merkst, dass es so okay ist, dass es was da ist, so, ja, ist ja ganz gut und tut keinem weh, so sinngemäß. Oder es ist so, ja, dann kannst du vergessen. Das braucht es in dieser Welt nicht mehr. Es kann nur noch in den Extremen gerade zusammen sein, zu finden sein. Und das ist für mich wichtig. Das ist nicht, weil ich jetzt als Johann Meyer so laut bin und wild und durchgeknallt und sonst was. Du kriegst, wenn du wirklich ja Team, was du gerade skizziert hast, bist, so ich sitze da und ich bin eigentlich vernünftiger Mensch. Wenn du darauf wirklich, da wirklich bist, dann sagt dir die Forschung, die Wissenschaft, keinerlei Erkenntnis wird dir etwas anderes sagen, als dass die Antwort in den Emotionen liegt. Nur weil du es nicht kannst, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Da ist etwas, was funktioniert. Das können halt nur ganz, ganz viele noch nicht, weil das eben eine neue Welt ist. Ist ja mein Bild auch in dem Buch, ist ja da so Neandertaler-Style. Es ist das Feuer da, aus Technologiegründen. Es ist halt so gekommen. Es ist da. Es gibt welche, die nutzen das Feuer, verbrennen sich die Hand und nutzen was und können damit richtig coole Sachen irgendwann machen. Auch Leute töten, ja. Aber sie können auch richtig geile Sachen damit machen. Und die anderen, und das sind die, ist der Großteil, sieht das Feuer, hat Angst, weil es was anderes. So, oh nein, und dann kommt die moralische Überheblichkeit. Oh, der Lebensstil ohne Feuer, der ist so viel besser und moralisch und anständig und so. Ja, okay, nur leider sind wir im evolutionären Abzweig, da ist dein Empfinden total scheißegal. Also was du willst, also ich meine, wie die Neandertaler über unsere Volkskrankheit Diabetes denken würden, die würden sich ja totlachen, was wir für verfettete Individuen sind. Also die würden auch sagen, Leute, aber das ist leider das, was es geworden ist, oder zum Glück, weil es halt nicht mehr so wichtig ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann kommen die Leute dahin und ein paar trauen sich dann ans Feuer dran. Und jetzt, das sind meine allerschlimmsten Leute. Lieber dann die komplette Ablehnung, finde ich, ist für mich angenehmer, als zu sagen, oh, ich habe das mit dem Feuer probiert, ich habe mir die Hand daran verbrannt, ich gebe auf. Weil es funktioniert nicht. Das ist das Schlimmste. Wo du, und das ist ganz oft in diesem neuen Kommunikationszeitalter so. Oh, ich habe das doch jetzt mal probiert, es hat nicht sofort an Tag 3 funktioniert. Ja, okay, logisch, weil es ist was komplett Neues. Wie soll es gottverdammt nochmal sofort funktionieren?
Ja.
Kann nicht. Schmerzen, verbrennen, lernen gehört jetzt mehr als dazu. Und wenn du Glück hast, kannst du das Feuer beherrschen. Ja, und ganz viel Mühe dir gibst. Aber du siehst ja, dass das Feuer funktioniert und das siehst du bei den Get-Guys. Und genau das Gleiche sehen wir gerade auch. Und die lachen sich halt krumm und schief, dass wir irgendwie aus unserer moralischen, europäischen Überheblichkeit das Feuer ablehnen, weil wir Schiss haben vor der Downside oder eigentlich viel mehr Schiss haben, das schließt sich zum Anfang, wissen, dass wir nicht damit umgehen können oder Angst vor dem Versuch haben mit dem Umgang damit, weil wir dann uns verbrennen und dann, und diese Absolution möchte ich den Menschen eigentlich nicht geben. Also ich, das steht mir nicht zu, aber gebe ich einfach nicht. Deswegen ist dieser Aufbruch in diese neue Welt, muss halt wirklich radikal passieren und jetzt schließt sich der Bogen zu deiner Frage. Wenn da nicht wirklich das Gefühl entsteht, oh Gott, ich gehe jetzt hier wirklich neue Wege, die unangenehm sind, dann bist du auch eh nicht auf dem richtigen Weg.
Ja. Für mich so ein bisschen, was dahinter steckt, ganz, ganz viel, also das Gefühl, was bei mir aufkommt, ist, ich probiere mich gerade mal so ein bisschen in die Schuhe dieser Menschen hineinzuversetzen, die in so einer Rolle sind, ist ja eigentlich die Akzeptanz von Kontrollverlust. Ne? Also ich habe so das Gefühl, wir probieren in dieser unsicheren Welt, in einer Welt, wo wir merken, sie funktioniert nicht mehr so, wie es war, trotzdem zu klammern und die volle Kontrolle zu behalten. Die Kontrolle über Veränderungsprozesse, über Kommunikation, über Wirkung am Ende auch. Und durch dieses Klammern und Kontrollieren kommen wir am Ende halt nicht voran. Ne? Und das, was du beschreibst, und ich kann mir schon vorstellen, also jetzt überlege, wie wirkt das, was du sagst, vielleicht auf die eine oder andere Person, wirkt es bestimmt auch, und das ist das, was man, glaube ich, aus dem Amerika-Beispiel heranziehen kann, es wirkt wie Kontrollverlust.
Ein Kompass für Zukunft heute ist für mich, also der Kompass für Zukunft hat tatsächlich neben so ein paar anderen Komponenten, aber das Hauptausschlagskriterium ist, dann bist du auf dem richtigen Weg, ist Kontrollverlust. Sobald du in die Kontrollverlust kommst, weißt du, du bist an was dran, was wirklich Zukunft sein könnte.
Ja.
Weil das ist zum Thema neu. Du kannst über neue Sachen, die es vorher nicht gab, wie willst du da Kontrolle haben? Also, da reicht Grundschule, was Neues, da hat man da schon gelernt, was Neues kannst du nicht kontrollieren. Wie willst du das kontrollieren? Neue Wege kannst du nicht kontrollieren. Und deswegen, ich würde sogar sagen, nee, es wirkt nicht wie, ja, es ist Kontrollverlust. Und Kontrollverlust ist der Weg zu neuem Erfolg.
Ja. Und ich finde das einen super, super wichtigen Gedanken hinter all dem, worüber wir sprechen, weil das zeigt für mich ganz, ganz klar, ne, es braucht eine andere Art und Weise, daran zu gehen. Emotionen spielen eine Rolle, anspruchsvolle Denken spielt am Ende eine Rolle. Aber wenn wir so ticken, dass wir eigentlich immer die Kontrolle haben wollen und nach Kontrolle greifen. Und ich glaube, es passiert halt ganz, ganz viel. Ne? Also auch so in größeren Organisationen, in sehr eingefahrenen und auch so dieses Bewahrende, ne, dieses Retten ist ja auch eine Form von Kontrolle. Ne? Wenn wir das nicht abgeben können, und da kann man dann am Ende wieder auf jede einzelne Person gucken. Ne? Also wie wichtig ist es dir, die Kontrolle zu behalten? Wie doll ist dein Impuls dazu, hier irgendwie zu kontrollieren, was passiert und welche Wirkung das hat, wie sich deine Kommunikation am Ende auswirkt auf jede einzelne Person? Wenn wir da die Kontrolle nicht loslassen können, dann wird diese Wirkung, von der du sprichst, schwer, schwer umsetzbar sein. Ne? Und das ist ja eine super, super krasse Haltungsfrage, wo sich auch, glaube ich, in den Köpfen erstmal enorm viel verändern muss, damit das überhaupt so möglich ist. Ne? Und die Leute auch merken so, es ist okay, ne? I can let it go.
Ja, aber das Ding ist, das Lustige ist, man sagt ja mal eine Haltungsfrage, Mindset-Frage. Das ist ja, dass man dafür kann man was für tun, das stimmt. Nur das Ding, noch was dahinter liegt, unsere Gehirne entwickeln sich in diese Richtung.
Ja.
Sachen nicht mehr in Fokussierung zu betrachten zu können, nicht mehr lange Aufmerksamkeit spannen. Dadurch, das ist ja alles Kontrolle. Ich weiß Dinge super gut, gleich Kontrolle. Unser Gehirn degeneriert in dem Bereich. Und jetzt hören die meisten in der Geschichte auf und sagen, ja, okay, guck mal, wir werden zu Krüppeln. Gleichzeitig sieht man im Gehirn, dass sich neue Bereiche aufgrund dieses technologischen Einflusses neu entwickeln. Wie, kennt ja jeder, wie die Fähigkeit, parallel zig Dinge auf einem vernünftig guten Level zu tun. Was dann wieder dazu führt, dass Leute der alten Welt es verurteilen, dass das so ist. Aber unser Gehirn verändert sich dahin. Und wenn ich sehen kann, wohin das Gehirn sich entwickelt, weil die Welt so wird, wie sie wird, dass Evolution in die und die Richtung geht, wie kann ich so borniert sein, mich dem entgegenzuschnellen und das als Geschmacksfrage zu deklarieren? Normalerweise musst du deinen Kids, meiner Tochter müsste ich mit 4 Jahren, das Handy so sehr nahe bringen, dass sie in 5 Jahren so weit ist, mit 9 Jahren die Welt zu regieren. Weil die Welt dahin gehen wird. Ob wie ich das finde und ob ich noch Gesetze dann sage, dass Kinder das erst mit 16 machen dürfen. Alles richtig, haben wir bei Filmen ja auch gesagt, ne? Filme ab 18. Also das ist auch nicht so spannend, ne? Das ist halt immer neue Sachen. Irgendwann lernt man den Umgang damit, weil man hat es ja nicht vorher gewusst, wie es ist. Also lernt man den Umgang damit, wie jetzt auch. Also was will ich damit sagen? Wir sehen, dass die digitale, technologiegetriebene Welt, die analoge Welt, aus den Ankern hebt und diese Welt regiert. Sag mir mal die letzte physische geile Gründung, die auf irgendwas einzahlt. Es gibt nur noch Tech, 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 weil das ist die Zukunft. Es entsteht ein neuer Erdball quasi oder eine dominierende Hülle kommt über diese Welt und die regiert. Und unser Gehirn passt sich schon an. Wir beide können wirklich nur noch hinterher hecheln und uns irgendwie triggern und umprogrammieren. Ne? Aber unsere Kinder, sie werden sich über uns totlachen, was wir für inkompetente Opfer sind, wie wir mit Technologie umgehen. Und das ist das Ding. Es geht hier nicht um Mindset, müssen wir jetzt mal ran. Das ist eine Überlebensfrage für dich, wie für dich und meinetwegen deine Kids. Wenn du in dem Bereich, das ist Luxus. Luxus sich zu geil, wenn du genug Geld rausgeholt hast, kannst du dir den Luxus leisten, auf die digitale Welt, die Geschmacksfrage digitale Welt für dich abzulehnen. Da hast du genug aus der alten Welt rausgeholt. Aber die zukünftigen Generationen Und Gehirne haben diese Option nicht. Weil, wie gesagt, es wird sich dann der durchsetzen, wie es immer halt war, der das Spiel mit den neuen Parametern bestmöglich versteht. Und das ist für mich dementsprechend, diese Botschaft, sage ich sie auch gerne zum wahrscheinlich 33. Mal, es ist keine Geschmacksfrage und keine Kulturfrage. Letztlich ist es für mich eine Entwicklung des Gehirnsfrage. Und da sehen wir in den letzten 10 bis 15 Jahren radikal, wo es hingeht. Und da kann ich natürlich den Affen machen mit Augen zu, Augen, Ohren und alles. Kann ich machen. Ist natürlich eigentlich eine Kapitulation.
Ja. Und ich finde, klar, wenn man es so ein bisschen in den breiteren Kontext setzt, Entwicklung durch des Gehirns natürlich durch das, was in der Welt passiert, ne? Und ich sag mal so, klar, wenn jetzt all diese Technologien nicht so ausgerollt werden würden, auch in den nächsten Jahren, wie es gerade der Fall ist, dann wird sich bei uns wenig verändern, ne? Also dann würden wir vielleicht irgendwie jedes Jahr irgendwie weiterhin mal eine neue App in unserem App Store bekommen und viel mehr wird nicht passieren. Aber es ist ja jetzt einfach krass absehbar, mit welcher Geschwindigkeit diese Umbrüche kommen werden. Jede Person, die sich auch ein bisschen mit KI beschäftigt. Und ob das jetzt ein Jahr früher oder später der Fall ist, so, aber wenn wir über die nächsten 5 bis 10 Jahren gucken, was da wahrscheinlich an Umbrüchen kommen wird, so ist, glaube ich, schon, es ist noch nicht ganz, es ist vielleicht halb vorstellbar. Es ist, glaube ich, aber klar, dass es irgendwo dahin laufen wird, ne? Und wie du beschreibst, am Ende liegt es bei uns, die Entscheidung zu treffen, gehe ich da mit und bin ich ein Teil davon oder probiere ich mich jetzt davor zu versperren, aber werde irgendwann wahrscheinlich merken, dass es mich und uns ganz schön abhängt, ne? Und das ist ja das, was im Großen tatsächlich passiert, ne? Dieses dann Abhängen. Und das funktioniert natürlich in dieser vernetzten Welt einfach nicht mehr, ne? Dass wir sagen so, wir treffen jetzt Entscheidungen losgelöst von allen anderen.
Ja, wir können ja nicht, also das meine ich ja, da sind wir ja wieder dabei. Es ist ja am Ende, können wir für uns als Nation ja beschließen oder als 1000 Menschen oder meinetwegen auch als Europa. Nur die Amis und die Chinesen, die bestimmen dann halt einfach die Welt. Die bestimmen das Narrativ der Welt. Und dann nutzen die das eben und sind uns himmelweit überlegen. Es ist, wie gesagt, man kann natürlich immer probieren an Sachen irgendwie so, ja, das ist mir auch alles wichtig. Ich finde auch bestimmte Werte natürlich super. Nur diese grundlegende Entwicklung, die da stattfindet, die hat eine Dimension, die ist, glaube ich, nicht angekommen in den Köpfen der meisten Menschen. Und die meisten wollen das wirklich so sehr ablehnen, wie es nur irgendwie geht. Aber wie gesagt, wenn eine Sache sicher ist, ist in der Geschichte der Menschheit auch jetzt und so ein Game-Changer-Moment, wie es jetzt krass mit Technologie abgeht, da meine ich nicht nur Technologie in Bezug auf KI, sondern einfach diese digitale Welt, gab es so noch nie. Und letztlich muss man ja sagen, überleg doch mal, an was die Menschen vor 100 Jahren geglaubt haben und wie sie gelebt haben. Da haben wir uns auch totgelacht. Alleine von den Glaubenssätzen her, die sind auch alle aussortiert. Also es ist ja nicht so, es gibt keinen mehr, der so denkt, der das noch denkt, was damals war. Das ist so gesehen, das sind dann vielleicht noch 7 von 82 Millionen. Das sortiert sich. Und in der Geschichte der Menschheit ist es einfach immer schon so gewesen, dass sich Dinge, die man für wahr hält oder für die Wahrheit erachtet, dass auch die sich wandeln. Selbst Naturwissenschaft entwickelt sich ja weiter. Wir machen jetzt ja immer noch Wissenschaft, weil wir scheinbar glauben, dass wir noch nicht alles wissen. Sonst könnten wir ja aufhören. Also das wird sich alles verändern und ich finde, das ist im Positiven ein Geschenk. Es ist alles möglich, zu jeder Zeit ab jetzt. Was für eine tolle Zeit. Stell dir mal vor, du wärst im 30. Jahr der Industrialisierung, du wärst ja eingefercht in diesen Trampelpfad Richtung Arbeiter und irgendwann mal, jetzt ist doch alles möglich. Was ist das? Und das verstehe ich halt alles nicht. Wie geil kann es sein? Man kann jetzt gestalten, man kann jetzt seine Fußabstapfen dahinter lassen. Man kann jetzt für seine Kinder wirklich was verändern, in kürzester Zeit aufgrund dieser ganzen Möglichkeiten. Und wir tun so, als wäre es die Hölle. Es ist das Geschenk der Menschheit, das wir gerade haben. Das meine ich wirklich total ernst. Also und da eine andere Position im Kopf zu haben, ist für mich wirklich verrückt. Wenn doch alles unsicher ist, heißt es doch auch und vor allem, dass alles wieder in Klammern, dass alles möglich ist. Und das ist doch unfassbar geil. Also wie kann man, wenn alles möglich ist, wirklich darauf beharren, dass es so bleibt, wie es ist? Das ist ja verrückt. Das ist wirklich, das ist für mich verrückt.
Janis, das können wir, glaube ich, genauso stehen lassen. Weil ich finde es total gut, mit so einem Möglichkeitsraum auch zu enden und es genau so zu sehen. Ne? Viel Veränderung, Umbruch, Unsicherheit, die aber Neues möglich macht. Und was wir heute gesehen haben, dafür müssen wir loslassen, auch ne, das Alte und auch uns trauen, das Neue auch mal unbequem groß zu denken und zu schauen, was passiert. Janis, du hast ein Buch geschrieben, was bestimmt ein paar der Themen berührt, über die wir heute gesprochen haben. Ich weiß noch nicht ganz wie viel, aber ein bisschen was. Propaganda for the Good. Erzähl mal, für wen ist das Buch? Was kann man da so erwarten, wenn man sich das zu Gemüte führt?
Ich glaube, das ist für alle, die substanziell verstehen wollen, wie Kommunikation und Machtbildung heutzutage funktioniert, warum dabei eben Elite und Autoritäten eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, Medien eigentlich auch nicht mehr, was heutzutage möglich ist und wie es funktioniert, um sich einerseits vielleicht davor zu schützen. Ich glaube, das wollen auch viele, ne? Die wollen es verstehen, um nicht darauf reinzufallen oder die Rhythmik zu verstehen. Das ist eine substanzielle Herleitung dazu, dass man sich entscheiden kann, wie man damit umgeht. Und ich lade halt in dem Buch dazu ein, das alles ist aber nicht nur schlecht, sondern es ist auch, bietet unfassbare Möglichkeiten, eine Welt zu schaffen, von der und Generationen davon nicht mal träumen konnten. Und das geht heute alles. Da sind wir wieder beim Thema Möglichkeitsraum. Und das funktioniert aber heute und in den letzten Jahren viel mehr ganz, ganz anders als eben noch vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren, sagen wir mal. Nicht nur vor vielen, sondern vor einigen Jahren. Und dieses Buch ist eine Einladung dazu, wirklich unglaubliche Visionen zu schmieden und dann zu erklären, wie man sie in die Welt bringen kann. Und wirklich dafür einzustehen, dass, weil daran glaube ich, dass Demokratie, Vielfalt, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, auch wenn sie schon länger da sind, trotzdem das Fundament auch für die Zukunft sind. Nur um die noch besser werden zu lassen oder gerne für die Old Economy zu retten, muss man heutzutage ganz, ganz anders das Game spielen, als man es jetzt tut. Und in diesem Buch geht es wirklich über fast 300 Seiten darum. Und ich glaube, es ist eigentlich eine Einladung dazu, endlich wieder in dieses Day-One-Gefühl zu bekommen und wie man das dann kommunikativ in die Welt bringt.
Sehr, sehr stark. Also fühlt euch eingeladen. Die alles zum Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Zugreifen, reinlesen und Möglichkeitsräume öffnen. Janis, dir vielen, vielen Dank für das möglich machen des Gesprächs, uns mitnehmen in vielleicht so ein paar neue Räume, die es tatsächlich braucht. Ich nehme heute sehr mit Kontrollverlust auch als eine positive Möglichkeit. Ich glaube, da müssen wir vielleicht uns trauen, diesen Schritt auch zu gehen, ne, und es zuzulassen. Ich glaube, es viel zulassen auch, wo wahrscheinlich auch große Teile der Wirtschaft noch so ein bisschen strugglen, vor allen Dingen, wenn ich jetzt, das ist mein Kontext natürlich, dann Arbeitswelt, Wirtschaft denke, sich das zuzutrauen, so zuzulassen, ne, die Kontrolle auch mal zu verlieren. Ich wünsche dir ganz Erfolg und viele, dass du viele, viele Räume schaffst und bereicherst und freue mich auf ein Wiedersehen ganz, ganz bald.
So wird's gemacht. Ich danke dir für die Einladung, das offene Miteinander und auch finde ich sehr schön, dass wir auch über unbequeme Themen sprechen können.
Das war Leading Well, heute mit Janis Johannmeier. Ein Gedanke ist mir ganz besonders in dem Gespräch hängen geblieben, und zwar, dass Zukunft halt dort entsteht, wo wir auch mal ganz bewusst die Kontrolle loslassen und nicht immer probieren, dran zu klammern und festzuhalten. Und ich finde, das hat auch Janis ganz, ganz klar gezeigt. Wenn wir immer nur probieren, im Kleinen zu optimieren, immer nur die Situation zu stabilisieren und zu retten, wird sich im Großen sehr, sehr wenig verändern. Es braucht neben dieser Optimierung auch eine Form von Aufbruch, eine neue Vision. Es braucht Emotionen und Mut, damit auch wirklich etwas Neues entstehen kann. Und es braucht natürlich auch Menschen, die bereit sind, genau dieses Unbequeme mal auszuhalten, weil genau dort auch eine gewisse Energie erst freigesetzt wird. Meine Einladung deswegen diese Woche mal an dich. Schau doch mal in deinen eigenen Wirkraum als Führungskraft, aber gemeinsam natürlich auch mit deinem Team. Wo probiert ihr gerade ein bisschen zu sehr Kontrolle zu behalten? Wo klammert ihr euch fest an Projekten, an Ergebnissen, an Innovation, die eigentlich unsicher ist, aber wo ihr probiert, eine Sicherheit zu schaffen, die es eigentlich gar nicht gibt? Und dann überlegt doch mal, wo ihr loslassen könnt, wo ihr vielleicht auch mal loslassen müsst und was das vielleicht für euch bedeutet. Aufbruch beginnt selten mit Sicherheit. Es beginnt immer mit dem Schritt ins Unbekannte und diesen Schritt kannst du, diesen Schritt könnt ihr heute tun. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne mit Bekannten oder direkt mit deinen Kollegen oder mit deinem Netzwerk. Wenn du unsere Arbeit darüber hinaus etwas unterstützen möchtest, lass uns sehr, sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht, aber sorg einfach dafür, dass genau diese Gespräche und Inhalte noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.